Als nächstes, next. Also, was macht man, wenn man 30 Jahre alt ist, 120 Millionen Dollar hat und gerade aus seiner eigenen Firma geflogen ist? Mein Name ist Jörg Guderus, ich nenne mich selbst IT-Therapeut und betreue halt nicht nur die Geräte, sondern auch die Leute, die davor sitzen, und würde mich als Apple-Fanboy bezeichnen. Und wer Apple sagt, der sagt auch Next. Da gibt es dann so ein bisschen Literatur, nicht so viel. Und als ich vorhatte oder als ich mich angemeldet habe für den Vortrag, habe ich nicht geahnt, wie schwierig es sein wird, diese ganze Zeitleiste in 45 Minuten reinzupacken. Aber wir versuchen das mal. Außerdem gibt es dann hinterher Mittagessen. Also ich habe, glaube ich, nach hinten ein bisschen Platz. Mal schauen, wie schnell ich bin. Also, es fing an am 13. September 1985. Das war nämlich der Tag, als die Trennung von Apple stattfand. Kann es sein, dass der Ton ein bisschen schwankt? Und so saß der gute Mann dann halt in seiner leeren Wohnung und dachte darüber nach, was er jetzt als nächstes machen wird. Weil die ganze Geschichte, wie er rausgeflogen ist, das wäre sozusagen nochmal ein eigener Vortrag. Also, er hat viel Geld und eine treue, sage mal, Fangruppe bei Apple. Und er sagte, okay, ich mache eine neue Firma. Und ich nehme mir ein paar Angestellte, die mir folgen, die ich gut finde, wie er sagte, vom Low-Level-Employees von Apple. Was er in Wirklichkeit getan hat, war die Führungsriege jeder einzelnen Abteilung mitzunehmen. Und Apple war not amused, könnte man sagen, und hat sofort geklagt. Darauf erwiderte er dann das. Und bevor das Ganze vor Gericht ging, wurde man sich einig, sage ich mal. Und es war so, dass Apple gesagt hat, du darfst das jetzt machen und darfst diese Leute mitnehmen, aber du darfst uns keine Konkurrenz machen. Das heißt, du wirst keinen Personal Computer, sowas wie ein Mac oder sowas, herstellen. Was blieb also übrig? Man musste sich einen neuen Markt suchen, in dem man jetzt aktiv werden sollte. Es war also 1985 und Jobs hat sich umgehört. Er hatte ein bisschen Erfahrung, weil er bei Apple schon teilweise einen Blick gekriegt hat in eine Gruppe, die sich halt mit Universitätscomputern auseinandergesetzt hat. Er war dann unterwegs und da kam dieser Begriff auf, der 3M-Computer. Der wurde tatsächlich von Universitäten geprägt, weil man sollte einen Computer haben, der ein Megabyte Minimum Speicher hatte. Ein normaler PC hatte zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, 128 Kilobyte, eher vielleicht weniger. Er sollte mindestens einen Megapixel-Bildschirm haben, also eine Million Pixel. Normaler PC zu diesem Zeitpunkt, 640x480, also eine VGA-Auflösung oder schlechter. Und er sollte eine Million Instruktionen, also MIPS pro Sekunde, haben. Und so ein normaler 8088, also so ein normaler PC mit 5 MHz, der hatte ungefähr ein Drittel davon. Es gab allerdings in diesem Markt für diese Workstation-Geschichte gab es schon eine heftige Konkurrenz. Und zwar waren das die Sun Workstations. Die waren also in diesen universitären Bereich schon reingegangen und sehr weit verbreitet, weil sie halt ein Unix-System lieferte aus einer Hand. Das heißt, so eine Uni konnte so ein Ding kaufen und hat dann sozusagen mit Administration und alles so ein Ding gekriegt, was sie sich dann hinstellen konnten. Jobs fand das aber trotzdem alles sehr interessant. Und es gibt dann immer sehr viele Zitate von ihm, und er wollte halt diesen Rechner haben, womit dann jeder den Krebs besiegen kann, indem er halt einfach nur lange genug rumrechnet. Diese Crusade, also dieses Anfeuern der Leute und die Leute dazu zu holen, führte dann auch zu solchen Aussagen. Es war halt ein Kreuzzug wie beim ersten Mac. Er hat also diese Geschichte mit, wir sind alles Piraten hier, also eine kleine Gruppe innerhalb einer Firma, innerhalb von Apple, die dann den Mac entwickelt und Revolutionäre sind. Genau diesen gleichen Ansatz hat er halt mit Next dann auch gemacht. Man plante und schaute und stellte Leute ein und 86 gab es dann ein Logo. Wir brauchen irgendwas. Wie soll die Firma denn heißen und wie soll denn das Logo aussehen? Und Jobs, der sozusagen ein Perfektionist war, nicht nur in diesem Bereich und sich sehr für Design interessierte, sagt natürlich, ich will den Besten der Besten, ich will denjenigen, der das IBM-Logo entworfen hat, nämlich Paul Rand. Paul Rand hat sich mit Jobs getroffen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, boah, der hat es nicht nötig gehabt. Also er hat doch eigentlich gar keinen Bock darauf gehabt. Er sagt, okay, du gibst mir $100.000 und du hältst die Klappe. Ich gebe dir einen Entwurf und den nimmst du. Es gibt nichts, keinen zweiten Entwurf, keine Variation und könnten wir nicht mehr. Du kriegst diesen einen Entwurf. Das sind so Logos, die er gemacht hat, also IBM, UPS-Logo, das alte UPS-Logo, ABC. Und er gab dann eine Mappe ab, wo ein bisschen die Geschichte des Logos drin abgebildet war. Die Mappe kann man sich tatsächlich als PDF runterladen. Es gibt auch einen kleinen Film, wie Rand zu Next kommt mit einem Karton, mit diesen Mappen und das an die Leute verteilt und sozusagen diese erste Vorstellung, wie soll denn das Ding aussehen. Dieser Würfel, das ist mir nicht so ganz klar, da geben auch die Bücher und das Internet nicht so viel drüber her, wer hat es denn nun erfunden? War diese schwarze Würfelidee erst da mit dem Layout des Computers oder hat er den schwarzen Würfel gemacht oder war es eigentlich nur dieses Sun-Logo, was ja auch ein Würfel ist? Also es ist nicht so ganz klar, wie es zusammenhängt. 87, jetzt haben wir ein Logo, wir haben einen Namen für die Firma, wir haben ein paar Leute und was wir nicht haben, ist Geld. Wir brauchen Investoren. Was zieht man sich als erstes? Denjenigen, der maßgeblich Hardware liefert. Und das ist die Firma Canon, die mit 100 Millionen eingestiegen ist. Dann gab es ein paar Investoren, die halt so, also freie Investoren, die aber eher so kleinere Summen eingegeben hat. Jobs hat selbst zu dem Zeitpunkt auch schon 50 Millionen reingesteckt. Und dann gab es noch Ross Perot, das ist ein ehemaliger Senator und Texas-Ölmillionär, der hat einen Bericht über Next gesehen, über Entrepreneurs im Fernsehen und wollte sofort irgendwie dabei sein. Der hat also auch nochmal 20 Millionen reingesteckt und diese 20 Millionen sind dann direkt in die Next Factory gesteckt worden, weil wir wollen ja nicht einen Computer bauen wie jeder andere. Der Computer soll sich selbst bauen. Jobs hatte also die Idee, eine Fabrik zu bauen, wo die Next entsteht, wo keiner mehr arbeitet. Also so wie Toyota mit diesen ersten japanischen Autostraßen, wo man dann halt auch nur Roboter sieht. Und das fing dann halt mit einer großen Halle an. Die war dann erstmal leer, die hat man also für irgendwelche Besprechungen benutzt und später sah die dann aber halt so aus. Da waren also schon die ersten Next-Geräte, die das Ganze dann gesteuert hat. Es gibt hier nochmal eine Übersicht. Das ist allerdings auch nur ein Teil. Also es ist eigentlich noch viel größer. Man sagt, man brauchte 5 Leute in der ganzen Fabrik, die so Überwachungsaufgaben gemacht haben. Es war klinisch rein, also man konnte tatsächlich vom Boden essen. Und das hat ihm auch nicht gefallen. Das heißt, er hat dann gesagt, das sieht alles so technisch aus. Ich möchte gerne, dass alle Maschinen in den Grundfarben, also rot, grün, blau, gelb, gestrichen werden. Also obwohl niemand arbeitet dort, wollte er trotzdem, dass die Firma, also die Fabrik, nicht die Firma, die Fabrik gut aussieht. Das sah sie dann auch, da gibt es leider keine Fotos mehr von, kann man aber in verschiedenen Büchern lesen, also auch in den Apple-Büchern oder Jobs-Büchern, die es da ja en masse gibt. Okay, jetzt haben wir also Geld, wir haben Hardware, wir haben eine Fabrik, wo wir sowas herstellen können. Wie sieht denn jetzt die Hardware aus? Wer sich für die Hardware von Next interessiert, dem kann ich nur dieses Buch hier empfehlen, Inside Next von einem Italiener, der das selbst gemacht hat, also in Eigenregie, das ganze Ding und man kann es bei ihm bestellen, gibt es auch eine schöne Widmung dann dazu, wenn man das bestellt. Also wenn man da Interesse hat, kann man das einfach auf der Webseite bei ihm sich holen und der sehr akribisch die ganzen Hardware-Variationen, die Next gemacht hat, beschrieben und wie mein Freund Nico ja auch schon eben gesagt hat. Wir haben die Verbindung von Jobs zu Esslinger schon bei Apple gehabt und Jobs hat natürlich die Leute, die er mochte, mitgenommen. Also ist auch sind die Next-Geräte alle von Esslinger designed oder von Frog Design designed. Und das führte dann dazu, dass die Spark Station, die wir auch vorne haben, dann irgendwann auch von Frog Design gemacht wurde. Weil Sun das natürlich nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass da jetzt ein Konkurrent ist, der so einen schönen Rechner hat. Also haben die dann den Esslinger auch gleich nochmal eingeladen und gesagt, komm mal, mach mal unsere Spark Station ein bisschen schöner, also die Sun Workstations. Genau, also Esslinger nochmal ein etwas älteres Foto von ihm. Jüngeres Foto, wo er älter ist. So. Okay, man entwickelte und machte und tat. Jetzt sind aber inzwischen schon 2,5, fast 3 Jahre vergangen. Also, es war dann am 12. Oktober 88 soweit und er ist zurück. Nämlich mit der ersten Generation der Hardware und die nannte sich Cube. Und sah so aus. Und wir haben 2 Maustasten, weil natürlich eine echte Workstation muss mehrere Maustasten haben. Eigentlich haben die ja immer 3 Maustasten. Und naja, man hat sich dann herabgelassen, hat 2 Maustasten gemacht, damit das dann irgendwie, es geht nur im Verkauf, die 2. Maustaste auf dem Next macht nichts anderes, als das Menü an die Stelle zu ziehen, wo man gerade mit dem Cursor ist. Also noch nicht mal so ein Kontextmenü oder sowas. Also. Man hatte also dieses Ding mit so einem großen Schlitz da drin, da sage ich gleich nochmal was dazu. Das Ding kostete $6,000, $6,500, man streitet sich da so ein bisschen, was der wirkliche Preis war. Mit Verschiffung und Zoll und diesem grauenvollen Umrechnungskurs hat das Ding in Deutschland aber 20.000 Mark gekostet. Man hat eine Menge dafür bekommen. Ein fettes Board mit einem 6830er Prozessor mit 25 MHz, 68882 Co-Prozessor dabei und einem 5601 Signalprozessor, also ein DSP, den ich hier da irgendwo sehe, also da ist er irgendwo, damit man halt Audiodaten verarbeiten kann, Mess- und Regelungstechnik darüber machen kann. Also da waren schon Dinge drin, die halt sehr stark in diesen Ingenieursbereich reingingen. Eine großartige Idee, aber auch etwas, was das Ganze ein bisschen zum Kippen gebracht hat, war die Geschichte, der Next Cube hatte keine Festplatte. Er hatte auch kein Diskettenlaufwerk. Was er hatte, war eine magneto-optische Disk mit 256 Megabyte. Dieses Laufwerk wurde von Kranon gefertigt und so eine Scheibe kostete normalerweise $150. Jobs hat dann mit Kanon ausgemacht, das geht halt nicht, das kann man sich dann nicht wirklich leisten. Also wurde die dann einfach sozusagen subventioniert und für $50 angeboten. Die Idee war, dass jeder Student so eine Scheibe hat und quasi sein Leben mit sich trägt auf dieser Scheibe. 256 Megabyte war eine Menge Speicher für die damalige Zeit. Und man ist dann halt an irgendeinen Next gegangen, der ja überall rumstand und konnte dann seine Scheibe da reinpacken und konnte das System mit seinem eigenen Betriebssystem booten, mit seinen Veränderungen, die man dann gemacht hat und. Das ist eine tolle Idee. Das Problem war, das Ding war halt langsam. Also es war schneller als ein Diskettenlaufwerk, ohne Frage. Und es war natürlich für heutige Verhältnisse unglaublich langsam, aber auch damals waren die Festplatten auch langsamer. Aber es war halt nicht so schnell wie eine Festplatte, es war sehr träge. Festplatten kamen dann später. Es war aber nicht nur der Cube, das Ganze war ein Gesamtsystem, man sieht das dann ja auch immer so schön, diesem Ding, also Esslinger hat sozusagen auch da die ganze Serie designt, also auch Drucker und Bildschirm. Der Bildschirm war halt das Megapixel-Display, weil das Ding 1120x832 Bildpunkte hatte. Und es hatte 4 Graustufen, also schwarz, weiß, 2 Graustufen. Keine Farbe. Dazu gab es den Laserdrucker, der das gleiche Druckwerk hatte wie auch der Laserwriter von Apple damals, auch von Canon. Und das Besondere ist, dass das ein DMA-Laserdrucker war. Das heißt, der normale Laser Typewriter von Apple, da war ja ein 68.000er Prozessor drin, also ein eigener Computer, was Nico vorhin auch gesagt hat, das hat auch einen Tastaturanschluss, man kann also wirklich ransetzen und den programmieren. Der Laserdrucker von Next war DMA, das heißt, der Rechner hat die ganze Rechenaufgaben übernommen und hat sozusagen dann den Speicher einfach nur rübergeschoben auf den Laserdrucker, damit er ein Bild machen konnte. Dafür haben wir aber auch mit dem gleichen Druckwerk 400 dpi statt 300 dpi, was fast die doppelte Auflösung war. Das Ding steht vorne auch und druckt auch, wenn etwas schmutzig und mit vielen Papierstaus, kriegt man da noch eine Seite raus. Tolle Hardware, aber das eigentliche Sahnestück bei dem Ganzen ist das Betriebssystem. Und das heißt NextStep. Und wenn man sich mal die Oberfläche von NextStep anguckt oder vor allen Dingen sich anguckt, wie sahen grafische Oberflächen zu dem Zeitpunkt aus? Da haben wir also Atari, TOS, sieht man drüben auch, Amiga zähle ich auch mal mit dazu, Archimedes von Acorn. Zu dem Zeitpunkt, als NextStep rauskam, war aktuell Windows 2. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Na, wir reden also über eine schlechte grafische Oberfläche, die über DOS drüber liegt. Das war also der Standard zu dem Zeitpunkt. Dann gab es auch solche Sachen wie OS 2, kam dann raus, das Mac-Betriebssystem, das Apple GS-Betriebssystem und natürlich die Unix, X-Windows-Geschichten, die halt immer durch den Window-Manager immer so ein bisschen anders aussahen, was aber eigentlich auch nur die Möglichkeit war, die Text-Shells in Fenster zu packen, damit man es ein bisschen bequemer hatte. Gut, auch das sollte besser werden. Zum Glück hat Apple auch hier die guten Leute bei Apple mitgenommen, hat Jobs die guten Leute bei Apple mitgenommen, unter anderem Susan Kerr, die Icon-Ikone, die also alle Icons für den Mac gemacht hat, die auch die ganzen Schriftarten für den Mac gemacht hat, die heute ganz viele Facebook-Icons gemacht hat und die hat eigentlich für alle größeren Firmen gearbeitet, die hat auch für Windows diese ganzen Icons gemacht. Sie war aber nur die Chefin, sie hat also nicht selbst da Hand angelegt, sondern das eher überwacht. Wer maßgeblich für die Oberfläche verantwortlich war, war Keith Oles, der von Adobe kam, dort als Illustrator-Entwickler gearbeitet hat und erst als Entwickler zunächst kam und dann sich aber als Grafiker hervorgetan hat und der hat halt diese ganze Oberfläche, also alles, was wir sehen, ne? Dieses Schwarz und die Icons hier und die Scrollbalken und. Das war alles sein Werk gewesen. Und er hat halt aus diesen vier Graustufen halt sehr schöne Sachen rausgeholt. Eine Besonderheit bei der Darstellung dieser Oberfläche war die Technik, die dahinter stand. Es war nämlich ganz anders, als alle anderen Systeme funktioniert haben, weil sie haben nämlich mit Display PostScript gearbeitet. Das heißt, Adobe hat mit Next zusammen das PostScript, was ja für den Drucker da war, um dort ein schönes Schriftbild zu erzeugen, also eine stack-orientierte Programmiersprache, die ein Bild auf einem DIN A4 Blatt oder sozusagen auf Papier erzeugt, das Ganze auf den Bildschirm rübergebracht. Und das in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und das ist kein Fensterverwaltungssystem, aber es gab tatsächlich einen Befehl in Display PostScript, zeig mir ein Fenster, also diesen schwarzen Balken und tut. Das ist also tatsächlich alles da drin gelaufen. Sun hat selbst ein eigenes Display PostScript-System namens News rausgebracht, als sie das gesehen hatte. Also als sie das gesehen haben. Also Adobe hat natürlich versucht, diese Lizenzen auch an andere Leute zu verkaufen, nicht nur an Next. Das heißt, Sun hat das in sein eigenes Betriebssystem integriert. Man konnte das auf Wunsch haben. Man musste allerdings die horrenden Lizenzkosten für Display PostScript als Kunde dann selbst zahlen, weil Sun das nicht übernehmen wollte. Bei Next hat man es halt gleich mitbekommen. Also das war sozusagen nochmal so ein 1.500 $ Unterschied, ob ich jetzt eine Next gekauft habe oder eine Sun mit Display PostScript, wenn man es gebraucht hat. Die Kirsche auf dem Sahnestück, was wir haben, ist aber die Objektorientiertheit des Betriebssystems. Das war etwas, was es damals auf dem freien Markt noch gar nicht gab. Es kommt, wie so sehr vieles, von Xerox PARC. Also viele kennen ja diese Geschichte, dass Steve Jobs sich eingekauft hat bei Xerox, wenn er mal einen Blick in ihr Forschungslabor setzen darf, hat dort halt die grafische Benutzeroberfläche gesehen. Das war dann halt der Spruch, weil was dort auch war, war eine Sprache, die hieß Smalltalk und Ethernet. Gab es auch das erste Mal dort. Er hat es gesehen, aber nicht realisiert, weil er halt so sehr auf diese grafische Oberfläche fixiert war. Als er dann aber Next gegründet hat, war halt diese Netzwerkgeschichte, also die Vernetzung, gerade an den Unis war natürlich eine wichtige Geschichte und diese Objektorientiertheit, das heißt, bei den Programmierern objektorientiert gegen Dynamic Loaded Libraries, wie das es unter Windows gibt. Auch das ist wieder ein eigener Vortrag, wo da jetzt genau die Unterschiede sind. Man kann es aber so sehen, wenn ich auf NextStep 0.8 irgendwie was programmiert habe und habe dafür ein Texteditor-Feld benutzt und lade das dann unter NextStep 3 ein, dann habe ich plötzlich Rechtschreibkorrektur und Lineale und. Also die ganzen Vorteile, die das neue Betriebssystem bringt, ohne dass ich eine Codezeile verändern muss, ohne dass ich das Programm überhaupt neu übersetzen muss. Weil wirklich nur zum Laufzeit die neuen Funktionen dazu gelinkt werden, ohne dass irgendwas kaputt geht. Ist so ein Nebeneffekt. Um das Ganze zu programmieren, hat man auf Objective-C gesetzt. Also C war die Programmiersprache von Unix, das haben alle benutzt. Wie kriegen wir das jetzt objektorientiert? C++ war so noch nicht ganz da. Also es war sozusagen so eine Parallelentwicklung, C++ und Objective-C. Objective-C sieht schöner aus, sehr gesprächig, also viele lange Codezeilen. Wurde entwickelt von Brad Cox ursprünglich und die haben dann, hat dann mit Tom Loaf zusammen StepStone gegründet, um das Objective-C zu vermarkten und Next war gleich der erste große Kunde, also das ist 83 gegründet worden und 88 hat Next schon einen großen Teil von StepStone gekauft und 95 haben sie es komplett übernommen, kurz bevor die dann selber kein Geld mehr hatten. Die Rechte für Objective-C sind dann halt bei Next gelandet und sind dann auch zu Apple gewandert und die haben die Sprache dann deutlich weiterentwickelt im Laufe der Zeit. Will jetzt nicht zu technisch werden in dem Ding. Hatten wir gerade wieder zu früh gesprochen. So sieht ein Unterschied aus zwischen einem normalen C und einem Objective-C. Das ist jetzt ein bisschen dunkel geworden. Also man sieht die gleichen Dinge, nur anders angeordnet, eher so sprachlich. Also der Unterschied ist, dass die Parameter, die ich hier habe, hier benannt sind, sodass sich dann teilweise so ein Satz ergibt, den man halt deutlich einfacher verstehen kann. Gut, objektorientiert, da können wir uns gerne draußen drüber nochmal unterhalten. Ein zweiter Punkt, und das ist eine grundsätzliche Entscheidung gewesen, weil der Kernel, da wird ja auch im Linux-Bereich immer sehr viel drüber geredet, was ist besser, ein monolithischer großer Kernel oder ein Mikrokernel, und Next hat sich damals für den Mikrokernel entschieden. Das heißt, der absolute Kern des Betriebssystems, der nichts anderes macht, außer einer Speicherverwaltung und eines Messaging, das heißt, wie Prozesse untereinander kommunizieren können. Mehr macht das Ding nicht. Das heißt, alles andere wird dann nachgeladen. Und A.V. Tivanian war der Mann, der auch diesen 3M-Standard geprägt hat und den hat Apple sozusagen auf seiner Reise dann gleich mitgenommen. Und der hat dann halt nicht nur dafür gesorgt, dass der Mach-Kernel die Grundlage des Betriebssystems wurde, nein, der ist sozusagen auch Chefentwickler geworden und hat halt auch diese ganze objektorientierte Struktur und sowas damit reingemacht. Eine Sache, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es die heute nicht mehr gibt, aber der Mac hat das tatsächlich noch lange Jahre fortgeführt. Sie haben eine Technik gehabt, die hieß Netinfo. Und das ging einfach dahin, dass es damals unglaublich kompliziert war, so ein Netzwerk zusammenzusetzen und aufzubauen. Und jeder neue Rechner musste dann halt konfiguriert werden, damit er im Netzwerk kommunizieren kann und. Es gab zu dem Zeitpunkt schon so etwas, das nennt sich Yellow Pages von Sun. Heutzutage LDAP oder Active Directory ist im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, wir haben ein System, wo man einen zentralen Server hat, der allen Workstations im Netzwerk sagt, wer sie sind und wo sie hingehören, welche Benutzer sich anmelden sollen und. Also auch alles etwas, was halt im großen universitären Workstation-Bereich halt notwendig war. 89, also wir haben Oktober 88 vorgestellt mit einem 0,9 Betriebssystem. Das war noch, ne, also wie wir sehen, das ist mal ganz immer hart an der Grenze, dass man überhaupt das Zeug auf den Markt kriegt. 89 erschien dann wirklich die 1.0er Version. Und so sieht das dann halt in seiner ganzen Pracht aus. Da hat man hier oben noch im Directory Browser wirklich nur so einzelne Scroll-Dinger, die man tatsächlich mit Tasten, also kein Scrollbalken oder sowas, um da durchzugehen. Also das war die erste Version. Die haben wir nicht mehr vorne, kann man sich nur im Video angucken. Gibt es zwei sehr schöne YouTube-Kanäle drüber. Was sie aber, man hat also nicht nur das Betriebssystem gekriegt, sondern man hat auch eine ganze Menge an Software dazu gekriegt. Software halt auf dieser 256 MB Disk, weil das Betriebssystem allein war gar nicht groß genug, um die zu füllen. Also hat man den Kunden halt sehr viel mehr mitgegeben. Da husche ich jetzt nur durch, da müsste man dann halt nochmal gucken. Es ist tatsächlich, also ich würde meine Firma heute nicht mehr Next nennen, weil etwas im Internet zu suchen mit Next ist jetzt, gelinde gesagt, extrem schwer geworden. Aber gut, es ist natürlich nicht mehr, ne, es ist ja alles historisch. Sie hatten eine Textverarbeitung, das brauchte man natürlich. Sie hatten ein Mail-System, das versuche ich gleich noch mal was dazu sagen, weil ich sehe nämlich hier keinen Screenshot dazu. Sie haben die Firma Mathematica, also die Firma Wolfram, mit an Bord geholt, die ihr Mathematica-System für den Next umgesetzt hat, also ein Programm, mit dem ich mathematische Formeln und Berechnungen auch grafisch umsetzen kann. Und etwas, was sehr schön ist, was es auch bis zum heutigen Punkt gibt, ist der Digital Librarian. Das heißt, sie haben ein indizierbares Textsystem eingefügt, wo halt die Unix-Man-Pages drin war, die gesamte Dokumentation war da drin, und weil man halt noch so viel Platz hatte, war dann halt auch noch, wie man hier sieht, das Webster's Dictionary drin, komplett, und die Gesamtausgabe von Shakespeare. Konnte man also alles dann über diese Suchfunktion relativ schnell, Quotations habe ich vergessen, genau, die gab es dann halt auch, eine riesengroße Zitatensammlung. Also alles, was man ganz dringend im universitären Bereich braucht. Was man auf jeden Fall brauchte, war eine Installation von Tech, weil ganz viele Leute halt mit LaTeX ihre Sachen dort gesetzt haben. Und man konnte halt tatsächlich den Tech-Code auf der einen Seite tippen und konnte in Echtzeit auf der anderen Seite sehen, wie das dann aussah. Ne, weil das hat ja nichts mit dem zu tun, also das war ja eine Programmiersprache. Und zu guter Letzt gab es noch eine Sybase-Installation, also eine große SQL-Datenbank, die drin war. Und auch in dieser Software, die mitgeliefert wurde, gab es dann halt noch eine Perle, nämlich den Interface-Builder. Und das ist etwas, was es auch bis zum heutigen Tage gibt. Ein französischer Programmierer, den Jobs aufgelesen hat. Nein, der hat bei Apple was gemacht, und es gab eine Demonstration für eine Benutzeroberfläche, und da ist ist Jobs auf ihn aufmerksam geworden. Und dieser Mann hat dann bei Next den Interface-Builder gebaut. Das heißt, was er gemacht hat, ist ein, ich sag jetzt mal, Lego-Baukastensystem für Programmierung gemacht. Das heißt, das gibt es in ähnlicher Art auch für andere Programmiersprachen, nur mit dem Unterschied, dass hier kein Code erzeugt wird. Also ich kann das dann auch gerne vorne mal demonstrieren. Ich nehme also ein einfaches Beispiel, ich nehme ein Fenster, packe dort ein Textfeld rein, nehme mir so einen Slider, und dann ziehe ich eine Verbindung von dem Slider in das Textfeld und sage Run. Das heißt, es wird nicht kompiliert und es wird nichts gemacht. Es werden diese Objekte, die ich in der Programmierumgebung habe, sind halt die direkten Objekte aus dem Betriebssystem. Das heißt, es muss nichts übersetzt werden und diese Objekte wissen, wie sie miteinander kommunizieren. Wenn ich also an dem Regler regle, dann ändert sich sozusagen die Zahl in dem Textfeld, ohne dass ich auch nur eine Zeile Programmcode gemacht habe. Das sind Sachen, die in anderen Systemen so waren, dass ich genau das Gleiche zusammengesetzt habe. Dann drücke ich auf einen Knopf und er erzeugt mir den C-Code, den ich dann übersetze, und dann kann ich damit auch arbeiten. Dann füge ich meinen eigenen Code hinzu und irgendwann komme ich auf die Idee, ich würde das lieber ändern. Und dann kann ich beim Next einfach hingehen und kann das ändern. Kann sagen, was weiß ich, mein Regler geht jetzt nicht von 1 bis 10, sondern von 1 bis 1000 und soll irgendwie Unterteilungen kriegen. Drücke auf Run und es geht wieder. auch wenn ich schon vorher eigene Veränderungen gemacht habe. In anderen Systemen war es dann so, dass ich mich entweder entscheiden konnte, das dann in meinem eigenen Code selbst per Hand zu ändern, oder ich fange das Gesamte nochmal von vorne an. Das heißt, jede Änderung an der grafischen Oberfläche führte zu einem kompletten Neudurchlauf der ganzen Programmierung. Und das war halt etwas, was durch dieses objektorientierte Betriebssystem und den Interface-Bilder möglich war, dass man halt sehr schnell Applikationen entwickeln konnte, was auch eine der Marketing-Geschichten war, die Next dann halt nach vorne geholt hat, nachdem sie mit dem Workstation-Bereich nicht so richtig nach vorne gekommen sind, was vielleicht auch am Preis gelegen hat. 18. September 1990 kam dann die zweite Generation raus. Das heißt, wir haben dann nicht mehr nur den großen Cube, sondern wir haben auch die kleine Pizzabox, die NextStation, die dann auch sehr der Sun 2 und 3 ähnelte, oder jetzt der SparkStation, die bei uns auch daneben steht. Das heißt, es war so ein sehr beliebtes Design damals, und das haben die dann auch gemacht. Und in diesem Fall war halt tatsächlich auch kein magnetooptisches Laufwerk mehr drin, sondern ein 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk, allerdings mit 2,88 Megabyte, also doppelt so viel wie eine normale HD-Diskette fassen konnte. Das ging allerdings nur, wenn man spezielle Disketten benutzt hat, weil diese magnetische Beschichtung musste aus einem ganz speziellen Material sein, damit da so viel Aufzeichnungskapazität da ist. Sie haben also diese NextStation rausgebracht, und sie haben das Dimension Board rausgebracht, was wir auch vorne haben. Das heißt, einfach eine Zusatzplatine für den NextCube, der damit in der Lage war, durch diesen i860-Prozessor, der auf dem Board war, 32-Bit-Farbe darzustellen. Das heißt, 24-Bit-Farbe, 8-Bit pro Kanal, RGB, plus 8-Bit-Alpha. Das heißt, der konnte Transparenzen direkt verarbeiten. Das mit DisplayPortScript gekoppelt war halt das beste Grafiksystem, was es jemals gegeben hat, zu dem Zeitpunkt. Also keiner konnte das, vor allem nicht in Echtzeit. Um das Ganze darzustellen, hat man dann wieder bei Esslinger angerufen, man hat dann allen Ernstes ein weiteres Megapixel-Display in Farbe auf den Markt gebracht, was dann wunderbar designt so aussah. Also irgendeinen handelsüblichen Farbmonitor, den man dann halt in ein schwarzes Gehäuse gesetzt hat, was auch immer die geritten hat zu dem Zeitpunkt. Weil die Besonderheiten des Next, des Megapixel-Displays, dass es nämlich eingebaute Lautsprecher hatte, eingebautes Mikrofon hatte, weil durch den DSP konnte ich halt Sprachaufnahmen machen, der Rechner hatte den Stromanschluss, über das Monitorkabel wurde der Monitor mit Strom versorgt, meine Tastatur habe ich am Monitor angeschlossen und meine Maus an der Tastatur. Also ich hatte so ein durchgehendes Ding, das ging jetzt aber mit so einem Industrieteil nicht mehr. Also was hat man gemacht? Man hat eine sogenannte Soundbox rausgebracht. Das heißt, ein Ding, wo ein Mikrofon und ein Lautsprecher drin war und wo man auf der Rückseite dann wiederum sozusagen den Cube oder so die NextStation anschließen konnte und dann halt seine ganzen Audio-Sachen da rausbringen konnte. Zum gleichen Zeitpunkt gab es dann auch NextTape 2.0. Das war dann die erste Version, die dieses Dock im Fenster hatte, wo man dann also ein bisschen leichter damit umgehen konnte, und viele, viele weitere Änderungen. Und wo dann auch das NextMail-System entsprechend aufgebohrt war. Das heißt, man konnte im Gegensatz zu Mail, was es ja schon seit 68 gibt, konnte man jetzt Dateien und integrierte Bilder und Sound und solche Sachen verschicken, also unter Next-Computer, natürlich mit niemandem anders, weil es dafür noch keinen Standard gab. Aber das war natürlich ein wichtiges Verkaufsargument, dass man das machen konnte, weil diese ganze Internetgeschichte war natürlich in dem Moment ganz wichtig, als das passierte, als nämlich im gleichen Jahr Tim Berners-Lee das World Wide Web erfand. Und da gibt es halt historisch diesen Rechner, auf dem er das machte. Bitte nicht ausschalten, weil da lief nämlich der Webserver drauf. Und inzwischen steht das Ding auch im Museum, also dieses Originalteil, auf dem er das gemacht hat. Und er hat natürlich, die Next war halt da am CERN-Institut, und er hat natürlich auch diese einfachen Entwicklungstools genutzt, um da möglichst schnell hinzukommen. Und dann hatte man halt sozusagen den ersten Webbrowser, World Wide Web, genau, der Hypermedia Browser. So sah das Ganze dann damals aus. 1991 musste Jobs nochmal 10 Millionen nachschießen, Aber dafür gab es dann auch die Next Station Color, also das gleiche flache Ding, nur jetzt halt mit Farbe, nicht ganz so viel Farbe wie die, wie das Dimension Board hatte, aber okay. NextStep 2.0 kam raus und so langsam, aber wirklich nur sehr langsam, kam ein Drittanbieter auf den Markt, die Software für die Next herstellte, unter anderem FrameMaker, die halt so ein technisches Desktop-Publishing-System, also gerade im universitären oder wissenschaftlichen Bereich ist das sehr beliebt, was die rausgebracht haben. Adobe hat den Illustrator rausgebracht, der dann halt ja direkt PostScript machen konnte. Und eine sehr schöne Software, das ist nämlich Improv von Lotus, also Lotus 1.2.3, die haben den Next benutzt, um eine ganz neue Idee von Tabellenkalkulation zu erzeugen, nämlich eine Tabellenkalkulation, die nur mit Pivot-Tabellen arbeitet. Auch das wäre ein eigener Vortrag. Wer das mal in Aktion gesehen hat, das ist wirklich fantastisch. Gibt es auch ein paar sehr gute YouTube-Filme drüber. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wie könnten Tabellenkalkulationen immer anders aussehen als immer mit Excel. 92 gab es dann die dritte Generation. Das Ganze hieß dann Turbo. Das heißt, alle Geräte wurden von dem 25 MHz 6840er auf 33 MHz abgedatet. Also um sozusagen noch mal ein bisschen Speed daraus zu holen. Aber die Gesamtverkäufe waren trotzdem erniedrigend. Also niemand wollte das Ding haben, weil es zu teuer war, zu wenig Verbreitung hatte, zu wenig Software da war. Was man noch gemacht hatte, ist, um mehr Peripherie ranzukriegen, man ist dann auf die auf den ADB umgestiegen, also auf dem Apple Desktop Bus, wie also die Tastaturen und Mäuse und ähnliche Geräte beim Apple angeschlossen werden. Das hat man hier umgesetzt, also eine neue Tastatur und Maus rausgebracht. Und Canon hat gleich nochmal 55 Millionen nachgeschossen. Mr. Jobs hat auch nochmal 10 Millionen nachgeschossen. Und man hat es dann immerhin zu NextStep 3 geschafft, wo dann Fax drin war und Texterkennung drin war und. Also es wurde ordentlich, dann natürlich auch in Farbe. Ne? Der Webstar ist immer noch im Betriebssystem enthalten. Und es gibt dann auch ein paar andere Sachen, die darauf installiert wurden oder entwickelt wurden, nämlich zum Beispiel Doom von John Carmack. Also ein Spiel, was für den PC rauskam. Es ist aber komplett entwickelt worden auf einem Next Cube. Also es gibt heute noch die Tools, wie man das laufen lassen kann und was weiß ich, die Editore dafür. Nette Anekdote, hat aber dem Verkauf nichts geholfen, weil 1993 war es dann soweit. Next hat gesagt, komm, wir lassen das. Keine Hardware mehr, kauft sowieso keiner. Unsere Freunde liegen in der Software. Das hat auch Sun erkannt, hat nochmal 10 Millionen reingeschossen, um zu sagen, wir wollen das NextStep auf unseren Geräten haben. Weil unser Solaris ist okay, aber keine Schönheit. Und wir wollen vor allen Dingen diese objektorientierte Umgebung haben. Und auf der Sparkstation, die wir vorne haben, läuft tatsächlich ein NextStep, also ein echtes Next-Betriebssystem. Aus diesem NextStep und aus der Kooperation mit Sun wurde dann irgendwann OpenStep, was dann ja auch nicht nur auf der Sun Workstation lief, sondern auf den Apollo Workstations und natürlich auch auf den PCs, weil man wollte das jetzt in die Welt schießen. Es gibt auch Sachen, wo dann das OpenStep nicht komplett als Betriebssystem auf dem Rechner läuft, sondern in diesem Fall zum Beispiel Windows NT als Betriebssystem und das NextStep ist dann nur die Entwicklungsumgebung, mit der man die Programme on top auf NT laufen lassen kann. Im gleichen Jahr gab es dann nochmal NextStep 3.2 und 3.3, das waren dann so die letzten Entwicklungen. Im März 96 gab es noch eine Entwicklung, die nannte sich WebObjects. Das ist der erste Internet-Server, Applikationsserver überhaupt. Das ist etwas, was man heute mit PHP machen würde, aber in diesem Fall können wir das Ganze halt in Java oder in Objective-C und sowas programmieren. Und das hat dann jemand mit übernommen und hat seinen eigenen Webshop damit gemacht und der Dell-Webshop ist zum Beispiel damit programmiert worden. Weil am 20. Dezember war es dann soweit, wiederum ein eigener Vortrag, die Probleme von Apple und Betriebssysteme. Also Apple brauchte ein neues Betriebssystem, jada, 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 jada. Im Endeffekt, Apple kauft Next. Eine gute Entscheidung, also gut angelegte 429 Millionen Dollar. Und dann war es halt sozusagen vollbracht. Next ist komplett in Apple aufgegangen. Damit haben sie sich also nicht nur ein Betriebssystem eingekauft, was sie dringend nötig hatten, sondern auch einen neuen CEO, den sie dringend nötig hatten. Auch das eine andere Geschichte. Danach kam dann etwas, das nannte sich Rhapsody. Das war also das Next-Betriebssystem mit der Apple damals System 9 Oberfläche. Was aus dem OpenStep noch geworden ist, ist das GNU-Step, also ein offenes OpenStep. Und natürlich OS 10, wo man sehen kann, wie es sich halt über die Jahre aus dem Ganzen entwickelt hat und bis zu dem Betriebssystem wurde, was wir heute haben. Das ist zu langsam. Das hätte eigentlich schneller gehen sollen. Mir rennt die Zeit davon. Nein, ich bin gleich fertig. Jetzt komm schon. 10:15. Zeig uns 10:15. Ja. Okay. Was ist uns denn geblieben? Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, also gerade Programmierern, warum denn dieser blöde Fensterbefehl NS Windows heißt, wenn ich ein Fenster erzeugen will. Also sehr, sehr viele Programmierbefehle im Betriebssystem, also im OS 10, haben die Vorsilbe NS, was für Next Step steht. Also viele Programmierer, die heutzutage für OS 10 programmieren, wissen das gar nicht. Oh, das ist aber klein geworden. Was wir immer noch haben, sind diese Sachen, die also sozusagen ins Betriebssystem überführt wurden, sozusagen auch quasi unverändert teilweise. Und was uns natürlich geblieben ist, der hier, der sich entwickelt hat aus diesem Ding, das ist nämlich die magneto-optische Scheibe, die also anzeigte, wenn der Next etwas von der Festplatte, also von seiner MO nachgeladen hat. Und im Farbbetriebssystem sah das dann so aus und als Apple das übernommen hat, wurde dann dieser Spinning Beach Ball draus und inzwischen sieht er dann halt so ein bisschen stilisiert aus. Was uns auch geblieben ist, sind solche witzigen Geschichten. Es gibt also einen Bausatz, wie man seinen Raspberry Pi in halt ein NextCube-Gehäuse reinsetzen kann. Also wer Interesse hat, gibt es auch eine schöne Webseite drüber. Genau. Und damit hören wir mal auf. Vielen Dank. Man zuckt schon mit dem Mikro. Fragen? Nicht jeder. Okay. Wie viele Next gibt es denn? Oder also es sind einige geschreddert worden. Es ist inzwischen, in NextStation kriegt man selbst in Deutschland noch. In Amerika natürlich sehr viel besser. Ein Cube in Deutschland zu kriegen ist schier unmöglich. In Amerika reden wir so, je nach Erhaltungsgrad, zwischen $4,000 und $8,000 plus Verschiffung, plus dies und das und jenes. Also es gibt noch welche, man taucht bei eBay immer mal wieder welche auf. Also sind ein paar Tausend verkauft worden, aber nicht wirklich viele. Das war das war der Versuch, jetzt irgendwie noch in den Massenmarkt zu kommen, also kurz bevor es dem Ende entgegenging. Genau. Ne? Das heißt, man hat man keine eigenen Händler mehr gehabt, sondern hat gesagt, komm, einfach kauft's doch bitte. Ist doch toll. Mensch, guck doch hin.
Ich habe noch eine Anmerkung. Gab es denn diese Next-Rechner nicht auch mit 6840 Prozessor? Weil sie hatten irgendwie bis 6830 mit.
Ja, zweite Generation. Erste Generation war 6830 mit 25 MHz.
Dann kam zweite die 33er, haben Sie gesagt?
Aber zweite Generation war 6840er mit 25 MHz. So. Und dritte, also diese Turbo-Generation, war dann mit 40er mit 33 MHz.
Gut, habe ich mich nicht gehört.
Dann habe ich es vielleicht verduschelt.
Erstmal ist es richtig, dass der Next Cube eine komplette Magnesiumhülle hatte.
Ja, das ist tatsächlich
so. Wenn das richtig ist, welchen technischen Vorteil soll das bieten oder war das eine reine Designkomponente?
Es hatte den Vorteil, dass es so stabil war wie Metall, aber sich so einfach verarbeiten ließ wie ein Spritzguss. Aber Jobs wollte kein Plastik haben, weil es geht ja auch immer um Abschirmung. Das heißt, bei Magnesium musste ich jetzt nicht innen noch ein Metallblech dagegen machen und. Also es war schon eine interessante Komponente. Ja, es gibt diesen Video, wo tatsächlich bei YouTube jemand einen Nextcube verbrennt, ne? Und wer weiß, Magnesium, ne? Chemieunterricht von früher, wissen wir noch, Magnesium, Zuff, ne? Helle weiße Flamme, ganz toller Video. Hm. Wieder ein Cube weniger, den man kaufen kann. Nee, es war blank und war dann schwarz lackiert. Keine Legierung. Hm? Innen und natürlich innen und außen. Hallo, wir wollen doch die Ästhetik auch da haben, wo niemand hinguckt. Nein. Zurückhaltung bitte. Das wär's gewesen, genau. Ja. Nee, das gab es tatsächlich nicht, diese Geschichte wie beim Mac Plus. Nein, gab es nicht. Es gab noch ein paar Prototypen, also in diesem Buch von dem Italiener gab es noch dann halt einen eigenen Power-PC-Prototypen und noch so ein paar andere Sachen, aber das war halt alles dann schon zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass die Hardware sterben wird. Ja, genau. Das ist ein BSD-Unix, was komplett lizenziert war, was sie damals übernommen haben. Und das ist ja bis zum heutigen Betriebssystem ist es immer noch genau diese Lizenz, BSD-Unix. Nee, das gab's nicht. Nee, die haben tatsächlich so eine Lizenz, dass sie dann machen konnten, was sie wollten. Genau. Ja, also die Lizenzierungsregelung bei Sun, das ist halt echt eine Katastrophe gewesen damals. Ja. Einen noch,
hallo. Weißt du, ob der Toolchest oben links im Next Step, der sieht ja genauso aus wie bei Irix von Silicon Graphics.
Ja.
Gab es da eine Befruchtung? Ist das, oder ist das Zufall? Hat da jemand abgeguckt?
Man hat mit Sicherheit abgeguckt, weil man wollte in den Workstation-Markt und hat natürlich sich angeschaut, was es da alles gab. Also ich glaube, viele Ideen sind halt...
Also was ich meine ist, hat Next Step irgendwelche technische Verwandtheit zu Irix?
Nee, das haben sie nicht.
Okay.
Okay, schönen Dank.